Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen im E-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. In dieser Folge machen wir das Kapitel der Formel-E-Saison 11 zu. Der London Grand Prix brachte einen Triple-Sieger hervor und dies war Nick Cassidy. Bei seinem Abschied von Jaguar TCS Racing dominierte er das Wochenende von London und verabschiedet sich stark von seinem Arbeitgeber. Porsche gewinnt hingegen das Double aus Team- und Hersteller-WM. Dies und mehr jetzt in dieser Folge. Mein Name ist Luca Storms und ich begrüße euch zur neuesten Ausgabe. Und damit nochmal ein Hallo und herzlich willkommen zur letzten Analysefolge der Saison 2024-25 und der Saison 11 der Formel E Weltmeisterschaft. Und das mache ich wie gewohnt mit dem Experten und mit dem Mann, der viele Artikel, unter anderem den besten Statistikartikel der Formel E veröffentlicht, nach jedem E-Prix-Wochenende, das ist nämlich Tobi Wirtz. Hallo Tobi.
Hallöchen Luca, grüß dich.
Es ist viel passiert, auch wieder in London. Wie war es denn an der Strecke, respektive in der Messehalle, besser gesagt?
Ja, die Messehalle in London ist schon was absolut Besonderes, muss man sagen. Da ist alles nah beieinander und die Halle ist auch viel kleiner, als man denkt. Was dazu kommt, wenn die Autos da durchfahren, es ist irre laut, weil der Schall natürlich von der Decke und von der Wand zurückgeworfen wird. Ist auf jeden Fall immer wieder schön, da zu sein. Man sieht, die Tribünen waren voll, deutlich mehr Fenster als beispielsweise in Berlin, was natürlich auch so ein bisschen mit am Wetter gelegen hat. In Berlin hatten wir ja richtig schlechtes Wetter mit ganz viel Regen. Ich glaube, da sind auch einige Fans zu Hause geblieben, obwohl sie Tickets gekauft haben, weil sie sich das nicht antun wollten, bei dem schlechten Wetter auf den Tribünen zu sitzen. Aber das haben wir natürlich in London nicht. In London ist alles überdacht und da ist auch immer deutlich mehr geboten für die Fans in Berlin, muss man leider auch so sagen. Das ist durchaus ausbaufähig, was man da in Deutschland auf die Beine stellt. Von London kann man sich an der Stelle viel abgucken, finde ich.
Vielleicht müsste man die Strecke ja in Berlin auch überdachen. Ich meine, man hat ja in Tempelhof in gewisser Weise ja die Möglichkeit, ja auch unter Dächer zu fahren, in dem Sinne beim Tempelhofer Feld. Aber das ist alles Zukunftsmusik. Ich denke, wir schauen und blicken mal in den Rückspiegel. Und das machen wir mit dem E-Prix im Rückspiegel.
Mitch Evans sichert sich am Samstag die Pole. Der Jaguar-Fahrer schlägt Nick de Vries im Finale. Dahinter starten Pascal Wehrlein und Dan Ticktum vor Nick Cassidy.
Während Evans im Rennen die falsche Strategie wählt und unter anderem viel Zeit hinter David Beckmann verliert, macht Cassidy alles richtig und fährt zum Sieg vor de Vries und Wehrlein.
Am Sonntag heißt der Pole-Mann dann überraschenderweise und erstmals in seiner Formel-E-Karriere Dan Ticktum. Auch wenn er nur von Platz 6 startet, denn 5 Plätze musste er wegen einer Kollision mit Evans im Samstagsrennen zurück.
Von Startplatz 1 geht's für Nick Cassidy ins Rennen, der einen unangefochtenen Start-Zielsieg nach Hause bringt und somit noch Vize-Weltmeister wird.
In einem hektischen Rennen fährt Mitch Evans als Zweiter über die Ziellinie, doch eine Zeitstrafe wirft ihn auf Platz 5 zurück. Nutznießer sind erneut de Vries und Sebastian Buemi.
Große Freude bei Porsche. Die Plätze 6 und 8 bedeuten den Gewinn der beiden Titel für Team und Hersteller. Nissan fällt in beiden Wertungen noch hinter Jaguar zurück, nachdem Weltmeister Oliver Rowland mit Nico Müller gecrashed ist. Und dann kommen wir direkt mal zum Dominator von London. Ich habe am Anfang vom Triple gesprochen, denn er hat die letzten drei Rennen der Saisons gewonnen. Es ist Nick Cassidy. In London war Jaguar das dominante Team. Konnte man jetzt in der Saison nicht davon sprechen, aber wie gesagt, in London war es der Fall. Pole und Sieg am Samstag und Startplatz 1 sowie dann der Sieg am Sonntag für Nick Cassidy, der ein dominante Rennen gefahren ist, worin man so ein bisschen die Fragezeichen hatte zu Mitch Evans. Da kommen wir gleich noch zu sprechen, Tobi, aber klär uns erstmal auf, was hat Nick Cassidy an diesem Wochenende speziell so stark gemacht?
Das ist eine sehr gute Frage. Man muss ja sagen, traditionell ist Jaguar in London ja schon die letzten Jahre immer stark gewesen. Und wir haben in London ja einen etwas speziellen Fall. Der Kurs ist ganz anders als den meisten anderen. Und aus irgendeinem Grunde bekommt Jaguar es da besonders gut hin. Was natürlich auch an den Fahrern liegen kann, aber ich glaube tatsächlich, das hat auch was mit dem Auto zu tun. Man muss aber sagen, Nick Cassidy hatte auch ein bisschen Glück, denn am Samstag war Mitch Evans, sein Teamkollege, definitiv der schnellere Fahrer. Was Jaguar allerdings mal wieder nicht so gut hinbekommen hat in London, wie schon letztes Jahr, ist die Strategie. Lass uns mal da so ein bisschen drauf gucken. Mitch Evans ist ja von der Pole Position gestartet am Samstag. Ist dann, ich sag mal, ein bisschen das Opfer der Umstände geworden. David Beckmann hat nämlich schon relativ früh 6 Minuten Attack Mode aktiviert. Mit diesen 6 Minuten Attack Mode hat er sich an Oliver Rowland vorbeigeschoben. Das war der bestplatzierte Nissan zu dem Zeitpunkt. Für Porsche ging es natürlich um Hersteller und auch um Teamweltmeisterschaft. Und da ist es ganz gut, wenn man vor dem besten Nissan noch einen zusätzlichen Porsche-Fahrer hat. Das hat man hinbekommen. Dann hat allerdings Mitch Evans den Attack Mode aktiviert und der ist unglücklicherweise auch hinter David Beckmann zurückgefallen und hat so auf die Art und Weise ziemlich viel Zeit verloren. Das war allerdings nicht alles. Es kam noch schlimmer, nämlich auch der zweite Cupra Kiro hatte ein bisschen was damit zu tun, dass Evans Rennen vor die Hunde ging. Dan Ticktum ist ihm hinten reingefahren und hat ihn rumgedreht. Am Ende damit nur Platz für Mitch Evans. Nick Cassidy hat eine ganz andere Strategie gewählt. Der ist nämlich sehr früh zum Pitboost-Boxenstopp gefahren und hatte dann hinter dem Feld freie Fahrt. Vorher hat er viel Energie gespart und er konnte dann sogar Stoffel van Dorn, der auch ein starkes Rennen gefahren ist und der den Attack-Mode hatte, konnte er hinter sich halten und sich seine beiden Attack-Modes fürs Ende aufsparen. Und damit hat er dann souverän das Rennen am Ende tatsächlich gewonnen. Nyck de Vries Zweiter, Pascal Wehrlein Dritter. Sonntag, Strategie auch mal wieder ein ganz großes Thema. Mitch Evans hat erstmal den großen Teamplayer gemacht. Im Halbfinale gegen Nyck Cassidy hat er nämlich diesen gewinnen lassen, obwohl Cassidy nach einem großen Fahrfehler eigentlich schon 1,5 Sekunden zurücklag. Das hat im Nachhinein allerdings doch durchaus für Frust bei Evans gesorgt, denn zurückbekommen hat er für diese Aktion eigentlich nichts, denn Evans machte im Rennen einen Fehler. Er fuhr zu schnell bei der Full Course Yellow, da sind Tempo 50 erlaubt, und die Rennleitung hat ihm 5 Sekunden Strafe dafür aufs Auge gedrückt. Evans war zu dem Zeitpunkt Dritter hinter Cassidy und De Vries, geht daraufhin an De Vries vorbei und es gibt eine Jaguar-Doppelführung. Und ich bin zumindest fest davon ausgegangen, dass ich weiß, was passiert. Nyck Cassidy lässt sich jetzt zurückfallen, lässt Mitch Evans vorbei und macht dann anschließend den Bremsklotz für Nyck de Vries und die dahinterliegenden Fahrer, sodass Evans vorne durchaus genügend Vorsprung aufbauen kann, um am Ende noch vor De Vries zu legen und dass es einen Jaguar-Doppelsieg gibt. Aber weit gefehlt, Nyck Cassidy ist tatsächlich vorneweg gestürmt. Der hat Rundenzeiten hingelegt, die teilweise 1 Sekunde schneller waren als der Rest vom Feld. Evans musste sich gegen Nyck de Vries und ein paar andere Verfolger tatsächlich sehr hart verteidigen. Am Ende hatte Nyck Cassidy 13 Sekunden Vorsprung, obwohl es zwischenzeitlich nochmal ein Safety Car gab und die Abstände neutralisiert wurden. Mitch Evans, durch die 5 Sekunden Strafe, fällt er zurück, wird nur auf Platz 5 gewertet. Und Luca, ich habe es eben doch schon mal angedeutet. Das hätte man aber doch eigentlich deutlich besser regeln können, oder? Das hat Jaguar in der Vergangenheit doch auch schon gemacht, wenn ich mal an Monaco im letzten Jahr zurückdenke. Oder was denkst du?
Ja, auf jeden Fall. Du hast es angesprochen. Man ist stark in London, vor allem mit diesem Paket. Aber irgendwie strategisch liegt man das jetzt nicht so irgendwie aufs Parkett. Das hat man letztes Jahr gesehen, wo man die Fahrerweltmeisterschaft nicht direkt verspielt hat. Aber es hatte schon in gewisser Weise einen Einfluss darauf, wie das am Ende ausgegangen ist. Und jetzt diesmal zwar ging es in Anführungszeichen nicht mehr für Mitch Evans zumindest viel, aber dennoch ihn aus dieser Saison einigermaßen mit einem guten Ergebnis und auch mit einem positiven Ergebnis rauszulassen, wäre ja auch nicht schlecht gewesen. Vor allen Dingen für das Team, da kommen wir später noch zu sprechen, zur Team- und Herstellerwertung, ist es ja auch förderlich, wenn man da einen gewissen Puffer hat, um mögliche andere Szenarien da aus dem Weg zu gehen. Deswegen für Nyck Cassidy lief das Wochenende, ich sage es mal, an einer Seite extrem gut, für Mitch Evans vielleicht an einer Seite extrem schlecht, wenn man da jetzt mal den Strich drunter zieht, aber besser regeln müssen sie es auf jeden Fall. Egal, wer nächstes Jahr oder nächste Saison besser gesagt bei Jaguar fahren wird, da muss zumindest, wenn man es so klar handeln möchte, dass beide Fahrer auf einer Ebene agieren sollen, das klarer verteilen und auch besser regeln. Wie ist da deine Einschätzung zu?
Ja, genau so. Wie gesagt, ich habe mich da früh festgelegt im Rennen, nachdem die Jaguar-Doppelführung da war. Ich war mir zu 100% sicher, dass man es so regeln wird. Warum man sich dagegen entschieden hat, Ich verstehe es nicht, ganz ehrlich. Ja, natürlich, Nick Cassidy konnte noch Vize-Weltmeister werden. Ja, natürlich, Platz 1 und Platz 5 hat auch gereicht, damit Jaguar in der Teamweltmeisterschaft Vize-Weltmeister wird. Aber gerade wo Mitch Evans im Duell im Halbfinale gegen Cassidy so selbstlos agiert hat und ihn hat gewinnen lassen, hätte man in meinen Augen durchaus ihm auch was zurückgeben können. Warum man es nicht gemacht hat, kann ich nicht nachvollziehen. Wie gesagt, Mitch Evans ist der Fahrer, der in der kommenden Saison noch für Jaguar fahren wird. Für mich nicht nachvollziehbar und ich glaube, das sorgt sicherlich nicht für sonderlich gute Stimmung, sowohl beim Team insgesamt als auch bei Mitch Evans im Speziellen.
Sicherlich hingegen war die Stimmung bei Porsche deutlich besser, nämlich hat man es in diesem Jahr geschafft, die Team- und Herstellerweltmeisterschaft für sich entscheiden zu können, also ein Double, wenn man das so sehen möchte. Werner mit Platz 3 und Platz 8 sowie Da Costa mit Platz 6 sichern die Meisterschaft in der Teamwertung und dann eben das auch in der Herstellerwertung und dennoch muss man sagen, die Porsche-Fahrer hatten einiges an Pech, zum Beispiel Wehrlein, der in beiden Rennen jeweils rund 3 Minuten Attack-Mode wegen eines Safety-Cars verloren hatte und Da Costa zum Beispiel musste am Samstag an der Box den Frontflügel tauschen, der heftig ramponiert worden ist und auch noch einen Defekt im Qualifying erlag, dann damit von Platz 22 starten musste. Dennoch muss man sagen, das hat man ja nach dem Shanghai-Prix so ein bisschen angedeutet, Tobi, dass Porsche auf diese beiden Titel geschielt hat und sie jetzt innehat, kann man dennoch sagen, dass das eine sehr, sehr erfolgreiche Saison war.
Ja, das auf jeden Fall. Man ist Weltmeister geworden. Also wenn das keine erfolgreiche Saison war, dann weiß ich nicht, was eine erfolgreiche Saison sein soll. Muss natürlich auch sagen, Pascal Wehrlein, Pech mit dem Attack-Mode, hat dann aber kein Risiko mehr eingegangen, obwohl er eigentlich das schnellere Auto im Vergleich zu Nick de Vries am Samstag hatte. Hat er ihn nicht mehr angegriffen, sondern einfach Platz 3 mit nach Hause genommen. Die Nissan-Fahrer waren deutlich schlechter platziert. Da wusste er, dass das absolut ausreichend ist, die Punkte mitzunehmen und damit sicherzustellen, dass Porsche dann auch was zu feiern hat. Und am Ende hat es tatsächlich gereicht. 256 Punkte für Porsche in der Team-Weltmeisterschaft. Jaguar noch Zweiter geworden mit 227 Punkten. Und ich habe mit Pascal Wehrlein am Sonntag gesprochen. Und das ist das, was er zu mir gesagt hat.
Ja, das Entscheidende war, dass unser ganzer zweiter Attack-Mode wieder vom Safety-Car abgebrochen wurde oder unterbrochen wurde. Und Safety-Car, Fulcus Yellow, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Aber ja, wir haben wieder unseren ganzen zweiten Attack-Mode verloren dadurch und einfach falsches Timing. Niemand kann das vorhersehen, aber dadurch sind einfach noch von hinten alle Autos aufgeschlossen und die meisten noch mit einem Attack-Mode. Und ja, dann ist es einfach schwierig. Zudem muss man ganz klar sagen, dass Jaguar unerreichbar war dieses Wochenende. Mit dem, was sie gezeigt haben, ist sehr beeindruckend gewesen. Da konnten wir ja nicht so nicht mithalten. Aber ich glaube, ähnlich so wie gestern, Platz 3, Platz 4 wäre möglich gewesen, aber steckt man halt nicht drin.
Das Pascal Wehrlein dazu und man muss auch auf den Herstellertitel nochmal eingehen, nämlich Jack Dennis am Samstag auf Platz 8 und am Sonntag sogar auf Platz 4 gab es dann wichtige Herstellerpunkte und damit auch den Herstellertitel. Der Endstand 383 zu 350 im Vergleich zu Jaguar und da muss man dennoch sagen, dass der Abstand dann am Ende dann doch in gewisser Weise, wenn man das für die Hersteller nimmt, sehr knapp war. Aber dennoch Porsche das für sich entscheiden konnte. Und das ist, wie gesagt, mit dem Double aus Hersteller- und Teamwertung gar nicht mal so schlecht. Also die Saison sehr erfolgreich, vor allem wenn man überlegt, dass Pascal Wehrlein ja auch Dritter in der Fahrerweltmeisterschaft geworden ist, Tobi.
Und Antonio Felix da Costa Fünfter. Also das einzige Team, das beide Fahrer unter die Top 5 bekommen hat am Ende. Ich glaube, das sagt schon viel aus. Natürlich, besser wäre immer noch gegangen. Keiner hätte was dagegen gehabt, auch Fahrerweltmeister zu werden. Aber muss man sagen, da hat Oliver Rowland einfach abgeliefert diese Saison. Nick Cassidy hatte am Ende der Saison nochmal einen riesigen Run gestartet und Punkte eingeheimst ohne Ende, sodass es da am Ende auch noch gereicht hat, beide Porsche-Fahrer abzufangen. Aber ich denke, bei Porsche kann man durchaus zufrieden sein, dass man da jetzt auch den Team-WM-Titel und natürlich auch den neuen Hersteller-Weltmeisterschaftstitel in London feiern konnte.
Auch was zu feiern gab es bei Nyck de Vries, nämlich dem scheint die kurze Formel-E-Pause ja richtig gut getan zu haben, war ja während des Berlin-Wochenendes nicht dabei, weil er eben in der Langstrecken-Weltmeisterschaft für Toyota angetreten ist. Seine Vertretung war Felipe Drugovic, der Brasilianer überzeugte dabei auf Anhieb und fuhr gleich in seinen zweiten Rennen in die Punkte. Aber auch Nyck de Vries, Tobi, konnte relativ schnell überzeugen und das eben schon im freien Training.
Genau, schnellster im zweiten freien Training am Samstagmorgen. Im Qualifying war er dann Dritter in der Gruppenphase und hat seine ersten beiden Duelle gegen Max Günther und Dan Ticktum gewonnen. Lediglich gegen Mitch Evans hat er im Finale den Kürzeren gezogen, aber das hatten wir auch eben schon, die Jaguar unantastbar von der Pace her gewesen. Dennoch hat Nyck de Vries im Rennen dann teilweise geführt, aber gegen die Pace von Nick Cassidy kam er einfach nicht an. Springen wir mal vor auf den Sonntag, auch da hat es der Niederländer wieder in die Duelle geschafft, hat aber schon wieder gegen Mitch Evans fahren müssen und erneut verloren. Im Rennen war er dann von Startplatz 5 aus, glaube ich, erneut konkurrenzfähig, war sogar schneller als Mitch Evans, aber kam an dem Jaguar einfach nicht vorbei. Aber die Zeitstrafe für Evans, das hat man eben schon wegen dem Overspeeding bei Full Course Yellow, sorgt dafür, dass Nyck de Vries auf Platz 2 nach vorne rückt. Und da Edo Mortara mit Platz 6 am Samstag ebenfalls nochmal ordentlich gepunktet hat, hat Mahindra somit am gesamten Wochenende 44 WM-Punkte gesammelt. Das hat am Ende dann noch gereicht, um an McLaren und DS Penske vorbeizuziehen und Platz 4 in der Gesamtwertung zu holen. Ich glaube, Luca, damit hätten wir vor Saisonbeginn sicherlich auch nicht gerechnet, oder? Dass Mahindra am Ende Vierter wird.
Nein, absolut nicht. Also ich meine, die Fahrerpaarung bei Mahindra finde ich sehr, sehr stark und sicherlich hat es der auch noch einiges rausgerissen, dass man dort dann auf die 4 fahren konnte. Aber vor allen Dingen, wenn man vergleicht zur letzten Saison und zu dieser Saison, hat sich ja bei Mahindra ja schon was getan, vor allen Dingen anfangs der Saison war es ja letztes Jahr ganz, ganz schlimm. Deswegen ist das nicht verwunderlich aus meiner Sicht, dass man da noch Vierter geworden ist. Aber es hatte man vielleicht nicht in gewisser Weise auf dem Schirm, dass Mahindra sich ja doch ins obere Heft sich eintragen durfte und nicht irgendwo im Mittelfeld verbleibt. Weil wenn man das so sehen möchte, ist man ja fast schon best of the rest von dem ganz, ganz Großen da vorne.
Genau, hinter den drei großen Werksteams aus auf jeden Fall. Was ich an der Stelle aber auch schon mal ankündigen kann, ich hatte die Gelegenheit, mit einem Ingenieur von Mahindra in Jakarta zu sprechen und da wird definitiv jetzt in der Saisonpause auch ein größeres Feature zu kommen. Also wenn ihr da Interesse habt, das Ganze dann auch so ein bisschen mal aus technischer Sicht zu erfahren, was sich da bei Mahindra alles getan hat, dann klickt rein auf eformel.de. Das wird in den kommenden Tagen und Wochen sicherlich irgendwann erscheinen.
Er fuhr sein wohl letztes Formel-E-Rennen, nämlich Sam Bird, am vergangenen Wochenende in London. Der Brite hatte bei seinem Heimrennen jedoch gar kein Glück. 2 Kontakte ausgerechnet mit seinem Teamkollegen aus der Saison 5 und 6, nämlich Robin Freins, beendete dieses Rennen dann eben vorzeitig. Samstag erlitt er kurz vor Schluss einen Reifenschaden im Kampf um Platz 8 und auch am Sonntag ging es gegen den Niederländer um Platz 8, als bei einer Berührung die Lenkung am McLaren brach. In gewisser Weise, das sagen wir hier immer, fast das, oder das sage ich zumindest ziemlich oft, fast das so die letzte Saison von Sam Bird leider ganz gut zusammen. In vielen Kollisionen verwickelt, egal ob verschuldet oder unverschuldet, aber jetzt das Wochenende von London, sich so zu verabschieden, das, Tobi, hätte er sich wahrscheinlich persönlich auch nicht so vorgestellt, vor allen Dingen, weil das Team McLaren sich ja damit ja auch wieder verabschiedet hat.
Genau, das ist eine große Abschiedstournee gewesen und leider alles andere als erfolgreich, muss man sagen. 2 Ausfälle für Sam Bird. In London hat er noch nie sonderlich viel Glück gehabt. Ich glaube, er hat alleine in London 7 Ausfälle zu beklagen gehabt in seiner Formel-E-Karriere und hatte gehofft, die Formel-E-Karriere dann nochmal mit einem Hoch ausklingen lassen zu können. Es hat leider nicht funktioniert. Man muss auch sagen, insgesamt die schlechteste Formel-E-Saison, die er je gefahren ist. 31 Punkte nur geholt, Gesamtplatz 18. Zuvor kam er immer zumindest unter die ersten 13. Und in seiner schlechtesten Saison zuvor hat er 48 Punkte erzielt. Also sieht man schon, ist ein ganz, ganz großer Unterschied, auch im Vergleich zu seinem Teamkollegen Teller Barnard, der Gesamtvierter geworden ist. Das muss man jetzt mal betonen, in seiner ersten vollen Saison, Platz 4. Da hat er nicht mithalten können, sowohl im Qualifying als auch im Rennen war er deutlich schwächer als sein junger Teamkollege. Und dann steigt natürlich auch relativ überraschend das McLaren-Team aus. Und man muss sagen, am Ende reicht es dann leider nicht für ihn, noch in der Formel E bleiben zu dürfen. Fassen wir mal seine Karriere in der Formel E zusammen. 12 Rennsiege hat er geholt, 27 Podien, 6 Pole Positions und insgesamt 916 Punkte. Das sind Zahlen, die definitiv zu den Top-Statistiken gehören. Also es gibt nur eine Handvoll Fahrer, die da tatsächlich mithalten können oder sogar besser waren. Ja, Luca, lass uns mal so einen kleinen Rückblick auf die Karriere von Sam Bird werfen. Welches Rennen von Bird sticht denn für dich grundsätzlich heraus?
Ich glaube, das ist relativ einfach, zumindest finde ich. Das ist Sven damals in Rom gewesen. Ich meine, generell die Saison 2017, 2018 war extrem gut, stand dort oft auf dem Podium, war dann am Ende der Saison Dritter. Generell muss man sagen, die Anfangszeit von ihm extrem stark. Also bei DS oder anfangs ja Virgin Racing, 5. bis 3. Platz waren da ja besonders gleichen in der Gesamtwertung immer zu finden. Ja, und das ist so, finde ich, mein Highlight oder mein Rennen, was zumindest dort besonders in Erinnerung geblieben ist, vor allen Dingen, weil ich Rom einfach sehr, sehr mag und da das Rennen immer ganz gut war. Und wie gesagt, ein Sieg ist immer in gewisser Weise ein Highlight in einer Karriere. Was ist dein persönliches Rennen? Kann er auch nicht mal gewonnen haben, sondern einfach so, was du mit ihm ganz speziell verbindest?
Er hat das 2. Rennen der Formel E-Geschichte gewonnen, damals in Putrajaya. Das ist das, was ich tatsächlich vor Augen habe. Natürlich neben seinem letzten Sieg auch, den er da mit McLaren gefeiert hat in Sao Paulo, der erste und einzige Sieg für McLaren in der Formel E, was zu dem Zeitpunkt ja auch niemand geahnt hätte, wenn man ganz ehrlich ist. Doch es sind durchaus einige Sachen, die in Erinnerung bleiben. Gerade, wie gesagt, in der Saison, von der du eben gesprochen hast, da ging er ja als Zweitplatzierter mit Titelchancen noch in den finalen Doubleheader in New York City, glaube ich, war's. Wurde dann am Ende noch von Lucas Di Grassi abgefangen und nur WM-Dritter. Aber das ist ja auch die Saison, um die sich der Film And We Go Green dreht. Von daher, ja, es gibt viele Momente, die ich damit eben verbinde. Mein erstes Rennen, das ich als Journalist für eFormel.de vor Ort verfolgt habe, der Paris E-Prix 2018, da ist er Dritter geworden. Da habe ich ihn tatsächlich mit Pokal im Arm auch noch fotografiert auf dem Weg zur Pressekonferenz. Lange Karriere in der Formel E gehabt, sehr, sehr viele Rennen gefahren. Nicht immer unbedingt das größte Glück gehabt, muss man dazu sagen. Aber ich möchte an der Stelle gerne meinen Kollegen Timo Pape zitieren aus dem Artikel, den er zu Sam Bird und seinem letzten oder mutmaßlich letzten Rennen in der Formel E geschrieben hat. Auch wenn Samuel Jamie Bird keinen Titel gewinnen konnte, gehört der kleine Mann aus Roehampton zu den größten Fahrern der Formel E. Und ich glaube, das kann man so stehen lassen.
Damit kommen wir zu unseren Erkenntnissen aus London. Das letzte Rennwochenende bietet er auch immer in gewisser Weise einen kleinen Saisonrückblick. Den haben wir mit euch ja auch noch vor hier im E-Pod von eFormel.de. Aber da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Dennoch machen wir jetzt die Erkenntnisse aus London und Tobi, du darfst gerne starten.
Meine Erkenntnis aus London bezieht sich auf David Beckmann. Der holt tatsächlich im letzten Saisonrennen seinen ersten Formel-E-Punkt. Aber, ganz großes Aber, es könnte aber auch sein einziger gewesen sein. Auch wenn er im Gegensatz zum zweiten Rookie, Zane Maloney, durchaus in einigen Qualifyings seinen Speed zeigen konnte, war das in dieser Saison einfach zu wenig. Mit 85:1 Punkten verliert er das teaminterne Duell gegen Dan Ticktum. Und da muss man sagen, der hat in den letzten Jahren gegen Sergio Sette Camara aber auch nicht wie der übermächtigste Fahrer der Formel E gewirkt. Ich befürchte, dass wir tatsächlich damit nicht nur das Karriereende von Sam Bird gesehen haben, sondern auch, dass David Beckmanns Kapitel als Stammfahrer in der Formel E vermutlich zu Ende geht. Und deine Erkenntnis, Luca, die ist ja dann doch eher vom vorderen Teil des Feldes inspiriert.
Absolut, also die Karriere von Nick Cassidy zum Beispiel, die, glaube ich, geht erstmal zumindest nicht schnell vorbei in der Formel E. Und damit ist das meine Erkenntnis, die beiden Rennen von Nick Cassidy. Von einer Horrorsaison, muss man sagen, sprachen wir hier auch in diesem Podcast von Jaguar und auch von Nick Cassidy. Aber in gewisser Weise hat sich ja der Wendepunkt, kann man da auch sagen, das Shanghai-Rennen, das zweite nämlich, immer seitdem in den Punkten gewesen und nicht schlechter als Platz 6. Also von daher, wenn man dort einen Cut setzen würde, würde er alles dominieren. Und das hat er auch getan. Und sich damit noch, finde ich, aus meiner Sicht, das hatte ich gar nicht so in den Szenarien drin, dass er da noch Vize-Weltmeister werden kann, ist schon der Wahnsinn. Vor allen Dingen, wenn man überlegt, wo halt Jaguar gerade zum Anfang der Saison in gewisser Weise stand. Und in London weiß man es ja sowieso, Jaguar kaum zu schlagen. Deshalb ist es in gewisser Weise keine Erkenntnis, sondern für mich auch eine Erkenntnis der Überraschung, wie sich doch einiges drehen kann, dass man doch noch Vize-Weltmeister wird. Aber das hat Nick Cassidy wie kein anderer bewiesen. Wenn man jetzt einen Schlussstrich unter die Saison zieht und vielleicht nach ein paar Jahren auf diese Saison zurückschaut, denkt man sich, Nick Cassidy Vize-Weltmeister war ja irgendwie klar. Aber das hätte man sicherlich nach 3-4 Rennen auch keiner gedacht, dass es dann noch so am Ende positiv ausgeht für Jaguar und auch für Nick Cassidy, wo er sich am Ende dann hinschlagen wird zur nächsten Saison. Das wissen wir ja noch nicht. Aber ich denke mal, um die WM fährt er im nächsten Jahr auch sicherlich auch wieder mit. Und mit dem Teleskop blicken wir diesmal nach Italien.
Tobis Teleskop. Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Bella Italia, mit dem Teleskop blicke ich genau dorthin. Dort sitzt nämlich der berühmte und immer gut informierte Kollege Mattia Echeli. Wie er bei Il Messaggero berichtet, ist nämlich der Maserati-Ausstieg nun fix. Wir werden die italienische Sportwagenmarke in der Formel E nicht mehr sehen. Stattdessen übernimmt die französische Stellantis-Marke Citroën für die kommende Saison und das Team wird aller Voraussicht nach Citroën MSG Racing heißen. Wer die Fahrer sein werden, ist bislang noch nicht bekannt. Da möchte ich aber mal wieder die Brücke schlagen zu dem Thema, was wir gerade hatten. Nick Cassidy gilt tatsächlich hier als ganz heißer Kandidat. Und sein Teamkollege könnte ebenfalls ein Stellantis-Fahrer werden, nämlich Jean-Éric Vergne, vielleicht aber auch Stoffel Vandoorne. Luca, wen siehst du denn am ehesten im Cockpit bei MSG Racing?
Also da bin ich ja wirklich mal gespannt, wenn da sich Nick Cassidy hinschlagen würde. Wenn man überlegt, die Saison von Maserati war jetzt nicht atemberaubend und wenn sich das fortsetzen würde, dann, ich habe es am Anfang oder zum Ende besser gesagt, der Erkenntnisse gesagt, fährt dann nächste Saison sicherlich wieder um die WM mit bei Citroën MSG Racing. Weiß ich jetzt nicht persönlich, deswegen könnte ich mir da in gewisser Weise einen anderen, nämlich Stoffel Vandoorne, besser vorstellen. Hingegen eigentlich Jean-Éric Vergne, dass der sicher ist, das kann ich mir schon vorstellen, weil französische Fahrzeugmarke und ein französischer Fahrer, das ist doch eigentlich wie gemalt. Oder hast du da in gewisser Weise, was das Thema Nick Cassidy ganz speziell, finde ich zumindest, angeht, eine andere Meinung? Würde das zu ihm passen?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, nächste Saison wird ein Übergangsjahr für Nick Cassidy. Was unter anderem daran liegt, man hört, dass Nick Cassidy gerne mehr fahren würde als nur Formel E. Damit ist er ja im Formel E-Paddock nicht alleine. Das muss man ja auch mal ganz klar sagen. Man hört, er schielt tatsächlich drauf, in der kommenden WEC-Saison für Peugeot im Hypercar zu fahren. Ebenfalls Stellantis-Marke. Das wäre natürlich was, was sich anbieten würde. Und ich glaube, Nick Cassidy ist ein Fahrer, dem da auch durchaus in der WEC einiges zuzutrauen ist. Ich glaube, wie gesagt, dass die Überlegung im Vordergrund steht. Und was dann in zwei Saisons in der Gen-4-Ära passiert, das kann ja sowieso noch niemand absehen. Stellantis will ja dann erstmals mit einem eigenen Team an den Start gehen. Da könnte ich mir dann durchaus vorstellen, dass für dieses Team dann Nick Cassidy definitiv gesetzt ist und dass man da bei Stellantis definitiv auch um den Titel fahren will, wenn die Gen-4-Ära beginnt.
Wie wir beginnen nicht, sondern enden mit unseren Siegern und Verlierern des Wochenendes. Das ist ja auch traditionell. Und wer Sieger auf einer Seite war und wer Verlierer auf der anderen Seite war, das erklärt zumindest aus seiner Sicht jetzt Tobi Würz.
Mit meinem Sieger des Wochenendes habe ich tatsächlich am Sonntag noch relativ lange gesprochen. Das ist nämlich Lucas Di Grassi. Lola Yamaha Abt war, das muss man leider so klar sagen, in London überhaupt nicht konkurrenzfähig. Und wie Di Grassi mir bestätigt hat, war das auf allen Strecken der Fall, wo die Gripverhältnisse besonders gut sind. Warum auch immer, das konnte Di Grassi mir nicht erklären, das müssen sie erst verstehen. Aber sobald sie auf einer Strecke unterwegs sind, wo es viel Grip sind, da fehlt es bei Lola Yamaha Abt definitiv an Pace. Und von daher grenzt es fast an ein Wunder, dass Lucas Di Grassi am Sonntag als Neunter noch 2 WM-Punkte mitnehmen konnte und unmittelbar hinter Pascal Wehrlein ins Ziel kam. Und das ist etwas, wo ich sagen muss, das ist eine Leistung, die vielleicht gar nicht so viele tatsächlich wahrgenommen haben. Aber wenn man sich die Rundenzeiten mal anguckt, die Lola Yamaha abgefahren hat, die waren ja wirklich im Nirgendwo. Und damit dann tatsächlich 2 WM-Punkte auf dieser Strecke mitzunehmen, ist definitiv eine richtig gute Leistung. Daher Lucas Di Grassi, trotz seiner über 40 Jahre für mich, einer der Sieger des Wochenendes. Verlierer des Rennwochenendes ist der Fahrer, der den WM-Pokal überreicht bekommen hat. Das ist nämlich Oliver Rowland. Mal wieder keine Punkte geholt, nachdem die erste Saisonhälfte so extrem stark war, hat besonders das letzte Saisondrittel wirklich kaum noch was Ertragreiches für ihn und für Nissan insbesondere gebracht. Nissan verliert damit auch noch Platz 2 in der Team und in der Herstellerwertung, beides an Jaguar. Und ich glaube, Oliver Rowland war so ein bisschen das Sinnbild dafür. Am Samstag wurde er so ein bisschen, klar, auch Opfer von Taktikspielchen, die Porsche gespielt hat, indem sie David Beckmann an ihm vorbeigelotst haben und ihn dann haben einbremsen lassen. Sonntag, muss man sagen, eine Aktion von ihm, die absolut überflüssig und unnötig war. Er kämpft gegen Nico Müller, verbremst sich in Kurve 1, verlässt die Strecke, fährt dann aber direkt wieder auf die Strecke drauf und fährt dem Schweizer voll in die Seite. Und so leid es mir tut, aber das sah für mich nicht so aus, als hätte er ihn nicht gesehen. Ganz im Gegenteil, sondern ich mag ihm jetzt hier nichts unterstellen, aber man könnte den Eindruck haben, dass das nicht ganz unabsichtlich war. Man muss sagen, Oliver Rowland hat dafür eine Startplatzstrafe für das erste Rennen von Saison 12 bekommen. 3 Plätze muss er dann in Sao Paulo nach hinten. Ich würde sagen, wenn Dan Ticktum für seine Kollision mit Mitch Evans 5 Plätze bekommen hat, ist das noch sehr gnädig von den Rennkommissaren gewesen. Insgesamt muss man sagen, das ist eigentlich eines Weltmeisters unwürdig, sich so zu verhalten und im Nachhinein dann auch noch Nico Müller die Schuld dafür zusprechen zu wollen, von wegen, er hätte sich beim Bremsen bewegt. Ganz klarer Fehler von Rowland in meinen Augen, was die Rennkommissare auch so gesehen haben. Von daher nicht das Saisonende, das er sich gewünscht hat, auch nicht das Saisonende, das ich mir für einen neuen Weltmeister gewünscht habe. Luca, bei dir sehe ich 2 andere Namen, aber diesmal auch 2 Fahrer. Und einen davon hatten wir ja auch eben schon als Thema.
Genau, absolut korrekt. Nämlich David Beckmann ist mein Sieger des Wochenendes. Das ist jetzt ziemlich überraschend, ja, in dem Sinne, weil ich mir dadurch erhoffe, vielleicht war das Wochenende von London in dem Sinne ein gewisser Kurswechsel für ihn persönlich oder hat positiv aufzeigen können, dass er das Vermögen hat, dort auch in der Formel E weiterhin bestehen zu können. Klar, ich kann mir vorstellen, bei Cupra Kiro ist es nicht einfach, aber in gewisser Weise, das sieht man bei Dan Ticktum ganz speziell, dass er vom Material her die Möglichkeit hat. Keine Ahnung, vielleicht haben sie an dem Wochenende speziell bei ihm was gefunden, was die Möglichkeit hatte, dadurch dann die Punkte zu finden. Das weiß ich nicht, das muss man sehen. Ich hoffe dennoch aus deutscher Sicht zumindest, dass ein weiterer Fahrer in der nächsten Saison verbleiben wird. Deswegen vielleicht hat das ja hier einen Einfluss. Ich denke mal zwar nicht, aber zumindest war es für mich persönlich ein gewisser Schritt in die richtige Richtung. Mal sehen, ob es dann helfen wird. Helfen hingegen hat dieses Wochenende nicht Taylor Bernard, was das Thema dritter Platz in der Gesamtwertung der Fahrer angeht. Ich denke mal aber dennoch, und das will ich damit eigentlich auch sagen, das ist Meckert auf hohem Niveau, wenn man überlegt, dass er, wie du schon gesagt hast, Tobi, seine erste komplette Saison in der Formel E bestreitet, also offiziell eigentlich ja fast schon immer noch als Rookie gilt, sich nur einreisen müssen hinter dem aktuellen Weltmeister Weltmeister Oliver Rowland, Nick Cassidy und dem Weltmeister aus der letzten Saison, nämlich Pascal Wehrlein. Das ist schon ziemlich gut, knapp vor Antonio Felix da Costa, noch ein weiterer Titelträger. Und deswegen ist das schon der Wahnsinn, was Taylor Barnard hier geleistet hat. Dennoch muss man sagen, Platz 3 wäre durchaus drin gewesen, aber mein Gott.
Was man dazu sagen muss, Taylor Barnard hat 112 Punkte geholt. Das war die nach Punkten beste erste vollständige Saison eines Fahrers in der Formel E seit Felix Rosenqvist in Saison 3. Also hat man seit 8 Jahren nicht gehabt, dass ein Fahrer in seiner ersten vollen Saison so viele Punkte geholt hat. Und er ist auch immer noch der jüngste Fahrer, den es in der Formel E jemals gegeben hat. Muss man an der Stelle auch mal sagen, ich glaube, da haben wir jemanden in der Rennserie, von dem wir noch sehr, sehr viel erwarten können. Und kommt auch schon mal ein schlechtes Wochenende vor, so wie wir das jetzt in London vor ihm gesehen haben.
Ja, schlechte Wochenenden, das habe ich bei Kicktipp tatsächlich gefühlt immer, aber andere hingegen kommen da immer als Tagessieger hervor und diesmal hatten wir sogar 3 Tagessieger im Tippspiel. Samstag teilten sich Timo und Stoffel 4 Platz 1 und am Sonntag war Urs der Beste. An der Spitze bleibt der Tippspiel, Luca, also Grüße gegen hingegen raus. Dahinter passierte aber einiges. Quick Racer 0815 schnappte sich noch tatsächlich Platz 2 vor Manrad und das sind eben dann die besten 3 der Saison. Wie gesagt, Glückwunsch an die besten 3. Sehr, sehr stark. Blicken wir nochmal auf die Redaktion. Timo mit Platz 10. Klassenbester kann man fast schon sagen. Tobi mit Platz 15. Tim mit Platz 20. Ich bin auf Platz 21 unterwegs und Thomas geht auf Platz 23 in die Sommerpause aus diesem Tippspiel heraus. Bedanken dürfen wir uns immer wieder an Ricardo für das Organisieren und Naga fürs Unterstützen, sowie natürlich an alle, die mitgespielt haben. In dieser Saison waren es 38, also hoffen wir zwar, dass es dann wie immer mehr werden, aber 38, das ist ja auch schon eine gute Zahl in dieser Saison, die dort mitgemacht haben. Deswegen bedanken wir uns auch an dieser Stelle immer sehr herzlich. In der nächsten Saison gibt es dann alles wieder zu tippen, nämlich bei www.kicktipp.de/Formel E, Tobi. Und wir verweisen immer wieder gerne auf Social Media, auch wieder in dieser Folge.
Genau, dazu geht ihr einfach auf www.eformel.de. Da im rechten Bereich der Seite gibt es einen Bereich Social Media. Da findet ihr unsere Kanäle auf X, auf YouTube und auf Instagram. Insbesondere, denke ich mal, Instagram und YouTube werden rund um die Rennwochenenden immer wieder gut mit Inhalt gefüllt. Das dürfte jetzt vermutlich in der Sommerpause ein bisschen nachlassen, aber auch da wird auf jeden Fall hin und wieder ein bisschen Content kommen. Deshalb gerne draufklicken und folgen und nichts mehr verpassen.
Und wenn ihr auch hier in diesem Podcast nichts mehr verpassen wollt, dann macht das gerne in dem Reiter Podcast bei eformel.de. Wenn ihr dort durchstöbert, zum Beispiel bei Zahlen, Daten, Fakten, die besten Statistiken zu Formel E Rennen aus London, aus dieser Saison und sagt, ah, den Podcast, den wollte ich mir sowieso anhören, könnt ihr das auch gerne über die Webseite machen oder wie immer Apple Podcast, Spotify, da wo ihr gerne eben Podcast hört, ist der E-Pod von eformel.de. eben vertreten und wenn euch das Ganze super gefällt, macht das gerne mit 5 Sternen unter diesem Podcast und das würde uns richtig, richtig freuen. So, dann machen wir tatsächlich nicht ganz einen Schlussstrich unter die Saison, das machen wir tatsächlich mit dem Saisonrückblick. Da freuen wir beide uns natürlich auch immer drauf, denn wir beide begleiten ja in dem Podcast die Saison ganz speziell, aber wir holen uns ja immer wieder Gäste, gerade im Saisonrückblick dazu und da nochmal ganz speziell auf die Rennen zurückzublicken und auf die ganze Saison zurückblicken, ist ja auch immer was ganz Besonderes, vor allen Dingen, weil wir ja in gewisser Weise aus unserer Perspektive vielleicht auch mal ein bisschen rausgedrängt werden.
Auch da kann ich schon mal ankündigen, wir werden den Saisonrückblick, der in einigen Tagen kommen wird, ich drück's mal so aus, nicht zu zweit machen, sondern da werden wir noch zusätzlich wen dabei haben. Wer genau, wird aber an dieser Stelle noch nicht verraten.
Genau, Special Guest kann man hingegen aber auf jeden Fall mal sagen. Wir beide werden auf jeden Fall dabei sein. Special Guests sind wir lange schon nicht mehr. Und deshalb bedanke ich mich erstmal für deine Zeit, wie immer, in diesem Podcast, Tobi.
Sehr gerne, Luca. Es war mir ein inneres Blumenpflücken.
Ja, und das gebe ich gerne an dich zurück. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht in dieser Saison auch wieder. Aber wir sind noch lange nicht fertig. Wie gesagt, es kommt der Saisonrückblick. Es kommt auch noch viel mehr in diesem Podcast. Deswegen war es das aber erstmal für diese Folge. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal hier im E-Pod von EVMD. Ciao, tschüss und bye-bye.
Ciao.